Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch Podcast in der Radio Siegen Edition. Liebe Leute, wie geht's euch? Wir hoffen natürlich gut. Fabiano ist auf jeden Fall ziemlich fresh, wie ich sehe. Wie geht's dir?
Naja, fresh. Davon bin ich weit entfernt. Ich habe eine Nacht auf Daniels Luftbett verbracht, nachdem wir gestern im Schlosspark live gegangen sind im Rahmen des Open-Air-Kinos. Gut, wenn ihr die Folge jetzt hört, dann ist es schon ein paar Tage her. Ich habe ganz gut geschlafen, aber hätte länger sein können und habe noch so das Adrenalin des gestrigen Abends in mir. Das war ein sehr, 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 sehr cooler Abend, muss ich sagen.
Ich fand es auch ziemlich, ziemlich schön. Naja, bei mir zu Hause war vielleicht nicht das Hilton, aber ziemlich nah dran, würde ich sagen. Vielleicht.
Ja, der Kaffee war absolut sterneverdächtig heute Morgen.
Der hat das wieder gut gemacht, ne?
Das war ein guter Start, so ein geiler Samstagmorgen, so mit Kaffee und politischen Gesprächen in den Tag und dann jetzt hier im Aufnahmestudio schnell noch das obligatorische Schnitzelbrötchen auf dem Weg abgegriffen, was natürlich auch standesgemäß vor Remoulade getrieft hat, wie das sein muss. Ja, jetzt von einem fast schon Horror-Schnitzelbrötchen zu einem Horrorfall, aber ich bin gespannt, wie du den aufnimmst und was du dazu zu sagen hast.
Ich wollte gerade sagen, besser kann ein Tag eigentlich nicht starten und trotzdem habe ich Angst, dass ich nach dieser Folge zum Veganer werde.
Nee, also im Gegensatz zum gestrigen Tage werden Menschen zumindest nicht verspeist. Also Menschen werden sehr, sehr schlecht behandelt, definitiv. Da müssen wir auch über Dynamiken sprechen, warum das so gekommen ist. Das ist auch eine sehr unheilvolle Paardynamik, die hier eine Rolle spielt und im Vordergrund steht und letzten Endes dazu geführt hat, dass das so gekommen ist, wie es gekommen ist. Wo man auch ein bisschen dann die Frage stellen muss, macht Gefolgsams Dynamik, wer hat den Ton angegeben, wer hat ausgeführt, wer ist quasi der Kopf der Bande, um es mal so ein bisschen salopp zu formulieren, kommen wir noch im Laufe der Aufnahme zu. Ja, wir haben das Ganze als Doppelfolge geplant, weil relativ viel Stoff einfließt. Wir freestylen ja immer, wenn wir jetzt im Laufe der Aufnahme merken, dass es doch in eine Aufnahme passt, dann machen wir halt nur eine draus. Ich gucke mal. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt.
Ich bin auch sehr gespannt. Es klingt ja jetzt schon nach einer toxischen Beziehung, wenn du das so ankündigst. Wenn nicht ganz klar ist, wer jetzt irgendwie Haupttäter war oder wer sozusagen Anstifter oder Anstifterin ist bei diesem Verbrechen, finde ich, hat direkt schon so ein Geschmäckle. Ja, man definitiv. Hat eine Idee, in welche Richtung es gehen kann.
Ja, den Fall, ich weiß, du kennst den auch, zumindest am Rande. Ich weiß ja, du verfolgst so Fälle dann nicht en Detail, wenn darüber berichtet wird, aber das ist auch so ein Fall, den man einfach nicht entgehen konnte, der einfach überall war. Ähnliches geschieht gerade, glaube ich, in Soest. Da hat sich irgendwie so vorgestern auch so ein Fall entsponnen, aber da ist die Informationslage noch sehr, sehr dünn. Das wird wahrscheinlich auch so ein Ding sein, was in den nächsten Wochen sehr, sehr große Wellen schlägt. Da wurde irgendwie bekannt, dass eine obdachlose Frau von 4 Männern zwischen 16 und 33, glaube ich, über längere Zeit in einem Haus gefangen gehalten und missbraucht wurde auf ja, sexuelle und auch körperliche Art.
Ganz, ganz schlimm.
Ganz, ganz grauenhaft. Man denkt immer, wir gerade schon drüber gesprochen, dass das so Einzelfälle sind, die so abgefahren sind und so ekelhaft, dass sie nicht häufig vorkommen, aber es kommt dann unterm Strich doch erschreckend häufig vor, dass sowas passiert.
Ja, und so ist mehr oder minder um die Ecke so, ne? Also ich finde, dass so diese räumliche Komponente macht ja auch nochmal viel aus, denn wenn du sowas hörst und das irgendwo in Amerika oder so stattfindet, denkt man immer so, okay, es ist nicht hier. Ja, es hat immer so diese Distanz, die dann irgendwie so einen Schutzraum auch darstellt. So fühlt sich das zumindest gewissermaßen für mich immer an.
Voll.
Ja, und jetzt ist es relativ nah und dann denkst du auch so, wow.
Ja, und so ist es halt auch so, und das ist in diesem Fall, über den wir jetzt gleich sprechen, auch so ein bisschen das Thema, das ist so absolut unschuldige Provinz, ne? Also jetzt nicht irgendwie, das ist nicht Berlin, das ist nicht Berlin-Kreuzberg oder so, das ist irgendwie eine so totale westfälische Tristesse einfach so, da sind Fachwerkhäuser, da sind Wiesen und Kühe, aber da ist kein Verbrechen, und genau das ist ja eben auch einer der Aspekte, den wir heute in unserem Fall haben werden.
Okay, dann bin ich mal gespannt. Diesmal kenne ich den Titel tatsächlich schon, von daher kann ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt gar nicht wüsste, worum es geht, aber dennoch glaube ich, dass du viele Details mitbringen wirst, die mir jetzt so nichts mehr sagen.
Ja, das denke ich auch. Ich habe so ein bisschen ein Kratzen im Hals. Ich hoffe, das wird mir im Laufe der Aufnahme keine Probleme bereiten. Ich hoffe, das hört man mir auch nicht an. Ich gebe mein Bestes, aber seht es mir nach, wenn vielleicht die Stimme hier und da ein bisschen brüchig wird.
Kein Problem. Das macht ja deine Stimme vielleicht ein bisschen sexy.
Das macht sie sexy, endlich mal. Ja, okay.
Also nicht für mich, wahrscheinlich bin ich falsch.
In der Nacht vom 21. auf den 22. April 2016, auch schon wieder crazy, wie lange das her ist, habe ich mir bei der Recherche gedacht, weil das gefühlt für mich einfach noch viel, viel näher dran war.
2016 fühlt sich eigentlich an wie gestern, dabei ist es 10 Jahre her.
Es ist 10 Jahre her, ja. Da befinden sich Angelika und Wilfried W., ein Ehepaar, in ihrem Auto. Die fahren Richtung Bad Gandersheim und außer ihnen befindet sich noch eine Frau im Wagen, die körperlich stark gezeichnet und angeschlagen ist. Die wollen sie ins Krankenhaus bringen. Es gibt einen Motorschaden, der führt dazu, dass die irgendwo in Südniedersachsen liegen bleiben, einen Rettungswagen rufen und diese verletzte Frau dann eben mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren wird. Wir müssen uns wirklich beeilen, dass wir sie lebend in die Klinik kriegen. Da ist nicht mehr viel Leben drin, wird ein Notarzt zitiert, der quasi vor Ort dann diese Frau in Augenschein nimmt und eben die Überfahrt in die Klinik anordnet.
Also ich glaube, so eine Versachlichung der Situation ist auch so richtiges, so eine Notwendigkeit, die du als Mediziner beherrschen musst. Ne? Da ist nicht mehr viel Leben drin. Das ist ja ein krasses Zitat. Wirklich sehr krass. Da, ne? Dieses da, das ist ja so dieses Neutrum. Und also ja, ich verstehe das, warum Ärzte so funktionieren und trotzdem schreckt mich das jetzt gerade direkt so ab.
Ja, das ist aber auch klar, wenn das dein täglich Brot ist, dass du damit konfrontiert bist, dann stumpfst du wahrscheinlich auch ab, ne? Aber es ist natürlich für Außenstehende komplett skurril manchmal. Mhm. Ich erinnere mich, als meine Mutter gestorben ist und ich die gefunden habe, dann kam ja auch ein Notarzt, um den Tod festzustellen und die Polizei, weil dann geguckt wird, ist vielleicht Fremdverschulden vorliegend, ne? Und als die Polizei eingetroffen ist und mit mir das so Gespräch geführt hat, wie das alles, wie ich gefunden habe und was passiert ist, ist der Notarzt so im Gehen und drückt mir so einen Ausdruck in die Hand und sagt, bitte innerhalb von 2 Wochen bezahlen, sonst wird gefändet. So, und ich denke mir so, Digga, ich habe gerade hier meine Mutter gefunden, können wir das nicht irgendwie, also kannst du das nicht irgendwie, aber die haben diese Zeit auch einfach gar nicht, das dann vielleicht anders zu verpacken, ne?
Ja, dann muss man sich fragen, was richtiger ist. Also im ersten Moment erscheint es relativ geschmacklos und pietätlos. Und auf der anderen Seite ist es vielleicht auch eine stumpfe Information, die einfach sitzen muss.
Ja, genau. Genau. Und vielleicht auch einfach in so Situationen erfahrungsgemäß ist gar nicht zielführend, irgendwie viel Schnickschnack zu reden, weil dann das Wichtige untergeht, ne?
Richtig.
Genau.
Und glaube ich auch, dass er dort vielleicht aus Erfahrung gesprochen hat, denn genau, viele vergessen sowas vielleicht in dem ganzen Stress und den ganzen, in der Trauerarbeit, dass halt solche Sachen eben auch getätigt werden müssen oder erledigt werden müssen. Warum auch immer innerhalb von 14 Tagen, also das ist vielleicht die nächste Diskussion dahinter. Warum kann man das nicht irgendwie auch verlängern? Warum können es nicht 4 Wochen sein und, aber okay, wir schweifen ab.
Ja, definitiv. Naja gut, auf jeden Fall, der Notarzt stellt also fest, diese Frau, die sich da im Auto befindet, da herrscht Alarmstufe Rot, die muss schnell in die Klinik, aber das nützt alles nichts mehr. Die 41-jährige Susanne F., die stirbt etwa 2 Stunden später im Krankenhaus an einem Schädelhirntrauma. Und damit entspinnt sich ein Fall, der ja in Deutschland schon so ein bisschen Kriminalgeschichte geschrieben hat und der damals auch, wie gesagt, kontrovers diskutiert wurde, vor allem eben im Hinblick auf diese Paardynamik, über die wir sprechen werden. Die beiden Protagonisten haben wir ja schon kennengelernt jetzt hier in meiner kurzen Eingangserzählung. Angelika und Wilfried W., ein Ehepaar, um das sich hier dieser Fall drehen und entspinnen wird. Mhm. Das Haus im Saatweg 6 in Höxter ist ein heruntergekommenes altes Bauernhaus. Da wohnen die beiden und das wird im Folge dieses Falles als das Horrorhaus von Höxter betitelt und auf den Titelseiten diverser nationaler und internationaler Medien quasi traurige Berühmtheit erlangen. Also diese Häuserfassade, die hat man, glaube ich, oder die haben die meisten Leute, glaube ich, direkt vor Augen, wenn sie an diesen Fall denken.
Ja, ja, und den Titel auch. Also das Horrorhaus von Höxter, das kennt man einfach.
Ja, diese super heruntergekommene Immobilie im ansonsten eigentlich relativ netten und beschaulichen Ortsteil Bosseborn, auch bekannt aus dem Frauke-Liebs-Fall, dazu komme ich dann später noch, denn da gab es mal eine angenommene Parallele, die aber dann ins Nichts geführt hat. Da sollen 2 Menschen eben durch das Ehepaar W. den Tod gefunden haben. Durch Folter, durch Vernachlässigung, durch körperliche Züchtigung, durch das Vorenthalten von einfachsten basishumanen Dingen wie einfach Essen, Trinken und so weiter.
Also die existenziellen Bedürfnisse wurden sozusagen verweigert, beziehungsweise immer so sehr sporadisch nur zugelassen, was ja dementsprechend dann Folter darstellt.
Genau, mindestens 7 andere Frauen wurden zumindest gefoltert, gequält, auch finanziell ausgenommen. Das war so ein bisschen das Geschäftsmodell dieses Ehepaars, so ein bisschen passend zu unserem gestrigen Fall, wo auch ein Paar dazu übergegangen ist, aus ja monetären Gründen, aus geschäftlichen Beweggründen zu morden. So sind wir hier quasi auch in so einem Milieu, wo ja Tristesse und finanzielle Not herrscht, wo man auch einfach ja nicht arbeiten geht selber und sich dann eben so finanziert, dass man Frauen anlockt über Kontaktanzeigen und die dann einfach ausnimmt.
Ganz, ganz schlimm.
Und das tatsächlich einem Mann gelingt, der ja normal aussehend ist, aber stark intelligenzgemindert. Also es gab Dokumentationen, wo man dann auch so Nachrichtenverläufe von ihm gesehen hat, was er so den Frauen geschrieben hat. Also in syntaktischer und inhaltlicher Form halt wirklich unfassbar grauenhaftes Zeug. Aber es hat offensichtlich dann Frauen angelockt, aber tatsächlich auch Frauen, die so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, auch so ein bisschen isoliert und verloren im Leben waren, auch eher so ein bisschen ja einfacher gestrickt und den Platz suchend, ne, und dann einfach dachten bei ihm, der auch so ein bisschen so eine freundliche Teddybär-Ausstrahlung auf sie hatte, Beschützertyp, dann vielleicht auch einfach so Wünsche geweckt hat, die sonst nicht erfüllt werden konnten.
Ja, also ich frage mich ja sowieso immer, wie man auf sowas anspringen kann, denn wenn du schon sagst, dass da irgendwie syntaktisch was äußerst daneben war oder so, das schreckt mich persönlich ja total ab. Vor allem, wenn es nicht nur ein Vertipper war, sondern sich offensichtlich wiederholt. Was waren denn so die inhaltlichen Reize, die er da gesetzt hat?
Ja, es war super plump. Also es ging dann halt auch relativ schnell immer direkt um Gefühle und große Liebe und lass doch zusammenziehen. Also was ja auch ein Warnzeichen ist, ne? Wenn jemand, den du im realen Leben noch nie getroffen hast, mit dem du irgendwie 2 Tage so ein bisschen WhatsApp-Kontakt hast, dir dann erzählt so, ich liebe dich, dann nimm die Beine in die Hand und verpiss dich. Ne? Das ist entweder eine Lüge oder die Person hat keinen vernünftigen Zugang zu ihren Gefühlen offensichtlich. Ne?
Ja, ja, ja.
Aber wie gesagt, er hatte da offensichtlich ein Händchen dafür, einer bestimmten Art von einsamer Frau das zu erzählen, was sie hören möchte. Das scheint er, also so eine, vielleicht war es einfach so, das Gießkannenprinzip, er hat das bei so vielen gemacht, dass es bei ein paar automatisch fruchten musste. Vielleicht hatte er auch einfach da so eine Art von empathischem Gespür, was da einfach die nötigen Worte sind. Mhm. Auch wenn er sonst empathisch und intellektuell eher minder begabt ist.
Ja. Ja, unterm Strich sind die Reize dann doch relativ einfach. Ne, wenn es einfach nur um Liebe geht, so, ja, dann ist es einfach auch keine große raffinierte Strategie seinerseits gewesen, ja, sie irgendwie rumzukriegen, so, weißt du, sondern wirklich ganz einfach damit gespielt, dass jemand einsam ist und einfach nur Liebe benötigt.
Ja, definitiv. Das ist natürlich auch, ja, auch so ein Grundding. Jeder sehnt sich letzten Endes nach Liebe und nach irgendwie einer Form von Rückhalt und Anerkennung und Geborgenheiten und ja, Leute, die das halt vermissen, die sind dann vielleicht auch einfach nach einer längeren Zeit des Vermissens auch einfach empfänglich für sehr plumpe Versprechen, ne? Für sehr, ja, wie soll ich sagen, einfache Lösungen.
Ja, ja, lost in einer Welt, die gekennzeichnet ist durch viele Egomanen und wo es vielleicht auch einfach schwer ist, jemanden zu finden, der einen einfach liebhabt hat.
Das erste Mal, dass Wilfried quasi so in Erscheinung tritt, ist mit seiner ersten Frau Anja. Die schaltet eine Kontaktanzeige, die sucht die große Liebe und da meldet sich Wilfried. Die beiden heiraten und leben gemeinsam in Paderborn. Er ist 24 zum damaligen Zeitpunkt und noch vor der Hochzeit fällt so ein bisschen die rosa Brille und eigentlich das Versprechen von einer guten Zukunft und einer guten Partnerschaft, da gibt es die erste Gewalt gegen sie, da wird sie das erste Mal geschlagen, also noch vor der Eheschließung. Oft ist ja so, dass ja die Maske dann erst so bröckelt und fällt, wenn man erstmal einige Zeit verbracht hat und vielleicht auch die Bindung dann schon so ist, dass man nicht mehr einfach so flüchten kann. Ne? Hier ist es relativ schnell offensichtlich nicht mehr gelungen, die Fassade aufrechtzuerhalten und irgendwie zu ersten Gewalttaten gekommen. Doch trotzdem wird die Ehe vollzogen und nach der Eheschließung ist er noch aggressiver und schlägt seine neue Frau immer wieder so stark, dass ihr ganzer Körper mit Hämatomen übersät ist. Er verbrennt sie mit einem Bügeleisen, mit einem alten Föhn, mit Feuerzeugen. Also total sadistische Ader, die da ausgelebt wird.
Schrecklich.
Ja, wo man sich natürlich auch immer fragen muss, wo kommt sowas her? Ne? Was, ja, was ist da in dem Menschen schiefgelaufen, dass das überhaupt eine Sache ist, die in ihm irgendwie lebt. Ne?
Wo genau, woher hat er diese Ideen, ja, woher nimmt er sich das alles? Und natürlich fragt man sich zwangsläufig, wie kann es sein, dass die Frau sich dann noch auf diese Ehe einlässt, ja. Ich glaube, dass, was hier so ein bisschen mitschwingt, vielleicht auch noch so ein ohne sie jetzt persönlich zu kennen und welche Bedürfnisse sie hatte, zu wissen. So ein traditionelles Bild vielleicht auch, ja, er hat ja seine Macken und dann ist ihm einmal die Hand ausgerutscht, mäßig, sowas.
Genau, das wird ja oft verharmlost und ich glaube tatsächlich, dass das auch für viele so eine Normalität im Kopf hat, dass viele für sich so akzeptieren, dass hinter verschlossenen Türen eben solche Dinge auch schon mal passieren und man das dann einfach hinnimmt. Ne? Und das ist ja, wir leben jetzt Gott sei Dank in einer Gesellschaft und in der Generation, wo eben immer klarer wird, dass man das nicht akzeptieren muss und wo Frauen eben auch einfach viel, viel stärker auch für ihre Rechte eintreten und jetzt so dieses absolute Minimum auch nicht mehr akzeptiert wird von einem Mann so halt in der Beziehung, ne? Und man halt sagt, okay, so hier ziehen wir eine Grenze, das muss dann auch im Notfall juristisch irgendwie angegangen werden, wenn sowas passiert, ne?
Ja, genau. In welchem Jahr war das denn?
Das genaue Jahr weiß ich nicht. Da hast du mich wieder auf dem falschen Fuß erwischt. Das sorry. Ist wieder so eine typische Daniel-Frage.
Sorry, aber deine Reaktion war köstlich. Also nein, mir geht es ja nur darum, war das jetzt eher in den 70ern? War das
Nein.
Also
nein,
schon
nein,
irgendwie in den 2000ern?
Ende 90er, ja.
Ende 90er, okay. Okay, also ist das, weil ich ja eben gesagt habe, dass es vielleicht noch so ein altes, komisches, schlimmes Rollenverständnis war, ja, wo die Frau sozusagen sowas hinnehmen musste, in Anführungsstrichen, was ja total schrecklich ist. Wir reden hier aber nicht von den 70er Jahren, 80er Jahren oder sowas.
Nein.
Okay.
Nein. Diese Spirale der Gewalt, die wird dann noch schlimmer, als eine Ex-Freundin von Wilfried dazustößt und sich an der Misshandlung von Anja beteiligt. Er flößt ihr beispielsweise gewaltsam Alkohol ein, schlägt sie mit einem Gummirohr, macht auch da sexuell irgendwelche Dinge mit ihr, die nicht weiter ausgeführt werden und seine Ex-Freundin schaut nicht nur zu, sondern feuert ihn auch noch an. Also da gibt es halt auch so eine Dynamik, ja, die natürlich auch oft irgendwie damit zu tun hat, dass vielleicht Menschen das selber erlebt haben und dann sich denken, lieber die andere Person als ich, und dann vielleicht da irgendwie so in so eine Komplizenschaft rutschen. So stelle ich mir das teilweise auch in solchen Dynamiken vor.
Ja.
Er bedroht seine Frau und sagt ihr, dass er sie umbringen wird, wenn sie sich Hilfe sucht. Aber irgendwann schafft sie es dann, sich Beistand zu holen. Es kommt zur Trennung und zum Prozess. Auch wenn Wilfried alle möglichen Straftaten vor Gericht abstreitet, seine Ex-Freundin, seine Komplizin auch. Er sagt, all die Verletzungen, die seine Frau aufzuweisen hat, hat sie sich selbst zugefügt. Das glaubt ihm natürlich keiner und so kommt es zu seiner ersten Gefängnisstrafe. Er wird im August 1995 durch das Schöffengericht Paderborn zu einer Haftstrafe von knapp 3 Jahren verurteilt. Und das ist dann das erste Mal, dass er quasi aktenkundig wird. Auch ja, aufgrund von massiver Gewalt in der Ehe. Und das ist aber auch ein, wie soll ich sagen, ein vorausahnender Schatten dessen, was dann eben noch kommen wird. Nur, dass eben seine Ex-Frau es geschafft hat, da einen Schlussstrich zu ziehen, ohne eben das Leben zu lassen. Das wäre wahrscheinlich in letzter Konsequenz dann so gekommen, ne? Weil wir auch von solchen Gewaltspiralen wissen, dass die sich in der Regel dann drehen und halt immer extremer werden. Ne? Dann reicht halt irgendwann die Ohrfeige nicht mehr, dann wird der Gürtel genommen, dann ist das nicht mehr, dann es steigert sich und steigert sich. Ne?
Ja, und du hast ja gerade schon eine Entwicklung der Eskalationsstufen beschrieben. Ne? Also von dem ersten Schlag bis hinterher irgendwie, keine Ahnung, betrunken machen und mit irgendwelchen Gummischlagstöcken oder was. Also das ist schon wirklich extrem heftig und Gott sei Dank hat sie da den Weg herausgefunden. Das finde ich also wirklich bemerkenswert und gleichzeitig geht es tief unter die Haut, wenn man sich das vorstellt, welche Hölle sie da durchlebt hat.
Ja, voll. Da gehört ja auch viel zu. Ne? Da gehört dann einmal zu, erstmal das zu verlassen, den Mut aufzubringen, das zu verlassen, zu wissen, diese Person, vielleicht will die mir auch schaden, wenn ich gehe. Ne? Vielleicht lässt die mich nicht gehen. Das haben wir ja auch immer wieder, dass dann Femizide begangen werden, wenn Frauen eben die Kraft finden zu gehen.
Ganz genau.
Und auf der anderen Seite natürlich auch, dass sich selber einzugestehen, sich in diesem Menschen so getäuscht zu haben, ne? Und nicht mehr irgendwie krampfhaft das Gute sehen zu wollen. Ja, ich habe mich doch in den verliebt, ich habe ihn doch geheiratet. Da muss doch der gute Kern sein, den ich gesehen habe, ne? Sondern die eigene Fehleinschätzung anerkennen und den Mut finden, diese Person zu verlassen. Das sind ja Kraftakte, die da aufgebracht werden.
Ja, und vor allem ist es ja auch dann eine besondere Herausforderung, wenn du vielleicht keine weiteren Reserven hast. Wenn du
auch das,
relativ lost bist, wenn du vielleicht finanziell abhängig bist von einer Person, wenn du niemanden hast, der dir helfen kann, wenn du vielleicht nicht mal den Horizont besitzt, zu wissen, an welche Stellen du dich wenden kannst. Mal unabhängig davon, dass du einen Mut brauchst, das zu machen und mit fremden Leuten dann letztendlich sprechen müsstest.
Ja, damit ihr da draußen mal merkt, wie das hier so teilweise bei uns flexibel on the go entschieden wird. Ich habe mich gerade auf jeden Fall für die Doppelfolge entschieden, kriegen wir jetzt auf jeden Fall in einer nicht mehr hin. Also das wird ein Zweiteiler werden, stellt euch drauf ein.
Durch raffinierte Fragestellungen meinerseits habe ich das bewusst in diese Wege geleitet. Strategy, my man.
Hast du sehr, sehr gut gemacht. Wilfried sitzt seine Haft ab, wird 1999 entlassen und lernt dann schicksalshafterweise ebenfalls wieder über eine Kontaktanzeige seine zukünftige Frau und Komplizin Angelika kennen. Die hat diese Kontaktanzeige aufgegeben. Kurz zuvor ist ihr Vater gestorben und sie, ja, ist so ein bisschen lost. Die hat von ihrem Vater so die Landwirtschaft geerbt, also der war Landwirt. Und sie steht jetzt da mit diesem geerbten Hof und wünscht sich, den weiter zu betreiben, aber kann das eben alleine nicht und möchte das mit einem Mann tun. Also wünscht sich eben auch einen Mann in ihrem Leben aus praktischen und aus romantischen Gründen und gibt dann eben, wie das ja vielleicht damals noch üblicher war, eine Kontaktanzeige auf.
Ja, das ist crazy, ne? So, ich habe diesen großen Hof und jetzt, was brauche ich noch, um glücklich zu werden? Einen Mann.
Ja, ich weiß gar nicht, ob Hofarbeit so ihr ganz großer Traum ist. Sie ist nämlich eigentlich eine absolut hochintelligente Person und hat wahrscheinlich hätte auch das Zeug dazu, irgendwie akademisch einiges zu bewegen. Aber dazu kommen wir später noch, denn das wird im Anschluss noch eine große Rolle spielen. Mhm. Jedenfalls lernt sie Wilfried kennen über diese Kontaktanzeige und nach nur 2 Monaten Beziehung wird auch eher ihr gegenüber gewalttätig, aber sie kennt das aus ihrem Leben. Sie hat von anderen Männern in ihrem Leben zuvor auch Gewalt erfahren und so nimmt sie das eben, wie ich das eben schon gesagt habe, so als gegeben hin. Das passiert halt. Ne? Mhm. Und ansonsten hat er halt eben auch gute Seiten. Ja, sie verlässt ihn also nicht und die beiden heiraten natürlich auch relativ zügig, geben den Hof allerdings auf und wohnen in Schlangen. Das ist im Kreis Lippe, also so ja, grob auch Paderborn die Ecke, glaube ich, so mehr oder weniger. Ich bin da mal durchgefahren irgendwann, also ja, so eine das westfälische Nichts quasi. Kurioserweise geben sie sich da den Nachbarn gegenüber als Geschwister und nicht als Ehepaar aus, was ich auch schon irgendwie sehr, sehr komisch finde, dass man dann da so auftritt und sagt, ja, wir sind Bruder und Schwester. Das wird auch so eine Sache sein, die sich durchzieht bei beiden.
Ja, ich wollte gerade sagen, da haben sie doch irgendwas vor, wenn sie sich so falsch präsentieren, dann ist es doch irgendeine Absicht.
Ja, auf jeden Fall. Das ist, ich meine, später wird es offenkundig, dass es da eine Absicht hintersteckt, aber als dann Frauen auf den Hof gelockt werden und dann immer natürlich die Ehefrau als Schwester präsentiert wird, aber warum das einfach so im Wohnort ganz am Anfang schon passiert ist, das kann ich wirklich nicht
nachvollziehen. Ja, super strange auch, ja. Also bitte, wenn du dort dich etablierst und das nach einer gewissen Zeit irgendwie auch rauskommt, dass es deine Ehefrau ist, dann fragt man sich doch direkt, was mit den Leuten nicht stimmt.
Ja, total. Die beiden leben sich da in Schlangen ganz gut ein und werden in so einem örtlichen Imbiss so Stammkunden. Ich glaube, da habe ich tatsächlich damals beim Durchfahren auch gegessen, so ein Gyros-Ding, der direkt an der Hauptstraße. Mhm. Und da ist Angelika jetzt in ihrer Rolle als Schwester, geht so auf den Wirt zu, freundet sich mit dem Wirt an und fragt, ob der nicht irgendwie eine Single-Frau in seinem Umfeld hätte für ihren Bruder. Also da geht man schon so gezielt auf die Suche nach Frauen für Wilfried.
Ja, dann ist das ja die große Absicht dahinter. Ja. Dann haben sie von vornherein den Masterplan gehabt, irgendwie Frauen anzulocken. Vielleicht nicht, um sie zu missbrauchen, aber vielleicht erstmal um noch weitere, wie auch immer, vielleicht aus sexueller Sicht, Absicht.
Der Betreiber erzählt von seiner Nichte im Iran, die Single ist und einen Mann sucht und dann versucht man da so einen Kontakt herzustellen. Allerdings prallen da halt einfach Welten aufeinander, ne? So ein simpel gestrickter, relativ ungebildeter, westfälischer Bauerntölpel, sage ich jetzt mal überspitzt und Frau aus dem Iran, aus Teheran, auch so großstädtisch gelebt, ne? Und eher tatsächlich eher kultiviert, das ist natürlich, da kannst du nichts, auch die allein schon Sprachbarriere technisch, aber natürlich auch prallende Welten aufeinander, die nicht vereinbar sind.
Ne? Voll und ganz, ja.
Aber es wurde zumindest versucht, das anzubahnen. Über diese Besuche im Imbiss und Kontakte zum Wirt ist man allerdings isoliert. Also man hält sich von Nachbarn fern, man beteiligt sich nicht so am Dorfleben, man bleibt für sich. Man gilt auch so ein bisschen als komisch. Also die Nachbarn, die sind auch eher so, ja, die sind nicht böse drum, dass man nicht den Kontakt sucht, sag ich mal. Ne?
Also es gibt da diese seltsamen Neuen.
Genau.
Und irgendwann nimmt man sie hin, sie gehören dann irgendwie zum Alltag.
Richtig, ja, aber man würde niemals aktiv auf die zugehen und ist auch insgesamt eher froh, dass die sich auch zurückhalten.
Ne? Ja. Von denen hört man ja nichts.
Ja, genau. 2008 ist Kati aus Detmold 23 und auch sie sucht die große Liebe. Außerhalb ihres Heimatgebietes, da hatte sie kein Glück, da ist sie nicht fündig geworden. Und auch sie sucht die große Liebe mittels Kontaktanzeige und auch sie gerät an den damals 38-jährigen Wilfried. Auch da bricht relativ schnell die große Liebe aus, beiderseits, zumindest behauptet er das. Und auch sie lernt natürlich direkt seine Schwester Angelika kennen.
Ja.
Kathi verbringt viel Zeit bei den beiden. Und ja, irgendwann, da schlägt Wilfried vor, ja, wenn sie doch eh die ganze Zeit da ist, dann soll sie doch sich auch ein bisschen heimisch machen, soll vielleicht auch mal irgendwie nicht nur Kleider da lassen und Pflegeprodukte, sondern auch einfach gleich irgendwie wichtige Unterlagen bei ihm lagern und auch direkt ihre Post am besten zu ihm schicken lassen, sodass sie dann da einfach immer auch Zugriff auf alles hat. Und so schafft er es dann quasi, sie zu vereinnahmen und eben auch Zugriff auf ihre sensiblen Daten zu erhalten. Ne?
Kaum zu glauben.
Ja, natürlich auch, weiß ich nicht, recht naiv, ne, so eine Person, die man unterm Strich sehr, sehr kurze Zeit erst kennt, auch wenn dann da schon Liebesschwüre ausgetauscht wurden, dann so, ja, so eine Generalvollmacht über die eigene Person fast schon auszustellen. Ne?
Ja, da müssen die Alarmglocken läuten. Das ist ja alles andere als normal.
Also es wird jetzt quasi isoliert von ihrem normalen Umfeld. Alle offizielle Post landet bei Wilfried und Angelika. Alle wichtigen Akten liegen auch bei denen.
Moment, also sie weiß schon, dass es Angelika auch gibt.
Das ist die Schwester, die kennt sie ja als die Schwester.
Ach so, ja. Ach so, da auch in dem Fall, weil es ja eine Kontaktanzeige war diesmal.
Genau, ne, aber die hängen auch zu dritt rum und also das akzeptiert sie halt auch, dass die Schwester auch immer vor Ort ist. So.
Ja, okay, verstehe.
Aber zu dieser Kontrolle über irgendwelche Post und irgendwelche Unterlagen, da folgt jetzt auch totale Kontrolle der Person. Der wird jetzt dann quasi verboten, irgendwo hinzugehen oder das Haus zu verlassen. Kontakte werden verboten. Es folgt physische Misshandlung. Und zwar jedes Mal, sobald Kathi irgendwas tut, was den beiden den Grund gibt, in Anführungsstrichen, sie zu misshandeln. Wenn sie in deren Augen irgendetwas falsch macht, dann wird sie gezüchtigt und bestraft.
Ja, aber schau mal. Also ich finde, wann zieht man die Bremse? Wann zieht man die Reißleine und sagt dann so, okay, jetzt stopp. Jetzt bin ich raus aus dieser Nummer.
Das Problem
also ist spätestens, wenn man so, weißt du, diese Schritte, die du jetzt hier genannt hast, die gingen jetzt super schnell. Persönliche Papiere abgeben, quasi eine Vorsorgevollmacht, ja so ungefähr. Dann gewisse Dinge nicht mehr machen dürfen, das Haus nicht verlassen dürfen, plus körperliche Züchtigung als dritte Eskalationsstufe. Das ist ja relativ viel. Das ist ganz schön gewaltig, was da so
ja, auf man sie geht einbricht. Halt, man geht halt immer einen Schritt weiter und guckt, wie weit man das machen kann, denke ich in dem Fall. Und hier hast du jetzt eine Person, die hat diese Isolation jetzt schon irgendwie hingenommen und lässt sich halt kontrollieren. Und wenn du erstmal isoliert bist, dann ist es ja auch viel schwerer, aus so einer körperlichen Züchtigungssituation auszubrechen, weil du eventuell vielleicht auch niemanden mehr hast. Weißt du, du hast jetzt ein Umfeld, von dem du dich distanziert hast, ne? Und auf einmal gehst du zu denen zurück und sagst so, ich bin jetzt doch wieder da, weil ich misshandelt werde und hast vielleicht auch Angst, dann abgelehnt zu werden, weil du dich vorher distanziert hast, ne?
Ja, jetzt kennen wir ihren Background nicht vielleicht so genau, ne? Aber dennoch denke ich mir, also an so einer Stelle, spätestens dann, wenn mir verboten wird, das Haus zu verlassen.
Ja, natürlich.
Also muss man halt irgendwie reagieren.
Aber es gibt natürlich auch Leute, die einfach so verzweifelt sind, ne, und sich so sehr wünschen, dass jemand für sie da ist, dass sie dann eben, wie gesagt, dann eben Dinge für normal halten oder für das gehört dazu empfinden und bereit sind, einfach viel zu erdulden. Ne?
Ja, ja. Also ich glaube auch, dass es bei vielen Menschen so ist, dass die vielleicht nur so ihr Universum kennen, ihre Gewohnheiten vielleicht und gar keine Erfahrung darin haben, wie die Welt draußen aussieht genau. Und deswegen für alles offen sind.
Es ist auch so, also viele von den Frauen, die ihm da ins Netz gehen, sind wie er intellektuell eher herausgefordert, ne, und teilweise auch so, ja, würde ich sagen, wirklich auch so an der Grenze zur geistigen Beeinträchtigung so leicht, ne, also Leute, die jetzt, ja, die vielleicht, wie gesagt, generell so ein bisschen isoliert im Leben standen und da dann einfach auch nicht den Horizont haben, wie du schon sagst, wohin wende ich mich, wie komme ich raus, was sind meine Rechte überhaupt, ne?
Ja. Ja, und die kennen vielleicht auch einfach nichts anderes.
Genau.
Ja, die bekommen jetzt hier diese Alternative und wahrscheinlich wird es auch hier wieder so sein, so, hey, dass sie das so ein bisschen auch abwägen, ein Stück weit, okay, hier gibt es scheinbar diesen Normalzustand, der da bedeutet, dass ich nicht frei rausgehen darf, dass ich diese körperlichen Sanktionen bekommen werde, aber dafür bietet mir das, das und das und das und das scheint für sie dann vielleicht so attraktiv gewesen zu sein, dass sie dann doch dort blieb. Ist jetzt meine Vermutung. Ich versuche ja, die Gedankengänge irgendwie zu rekonstruieren und zu verstehen.
Ist total legitim und ist auch wahrscheinlich der richtige Gedankengang, ja. Mhm. Strafe erfolgt für irgendwelche Sachen, die Wilfried und Angelika sich quasi so im Vorbeigehen überlegen. Also wann immer aus deren Sicht irgendwas falsch gemacht wurde, erfolgt körperliche Züchtigung. Es gibt Schläge. Man hält ihr vor, dass sie wertlos ist. Also man züchtigt sie nicht nur körperlich, sondern man entwertet sie auch verbal, sodass natürlich auch das Selbstwertgefühl total in den Keller geht. Eine Person, die dich eigentlich lieben sollte, der du dich komplett anvertraut hast, die hält dir immer wieder vor, dass du nichts bist. Das macht ja auch was mit einem. Sie erzählen ihr, dass sie sich glücklich schätzen könnte, so einen tollen Mann wie Wilfried zu haben, sonst würde sie ja niemand haben wollen. Das ist natürlich dann auch wieder so Stockholm-Syndrom-mäßig schleicht sich das bei so einer Person ja vielleicht auch ein, ne? Es ist zwar die Hölle hier, es ist furchtbar, aber anderswo ist es noch schlimmer. Ich kann trotzdem froh sein, dass es so ist, wie es jetzt ist, ne? Hm. Perfide, total perfide. Hm. Sie reden ihr sogar ein, dass sie an Epilepsie leidet, obwohl sie niemals eine Diagnose hat und auch keine epileptische Vorgeschichte hat, und bringen sie dazu, Tabletten zu schlucken. Das ist natürlich für einen gesunden Menschen äußerst bedenklich. Sobald sie die Wohnung verlassen, schließen sie die 23-Jährige in ihrer Wohnung ein, sodass die auch gar keine Chance hat, irgendwie rauszukommen oder mal mit Nachbarn ins Gespräch zu kommen. Geld, das Kathi von Verwandten geschickt bekommt, wird direkt von denen in Empfang genommen und verwahrt. Ja. Es gibt tonnenweise Listen mit festen Regelsätzen, wie in so einem Kleingartenverein, irgendwelche Regeln für alles, die sie befolgen muss, wann sie auf Toilette zu gehen hat, wann sie zu sprechen hat, wann sie was zu tun hat. Also ihr ganzes Leben wird reglementiert quasi.
Boah, ich find's nach wie vor so krass, wie schnell das alles geht. Schlag auf Schlag auf Schlag. Kurze Frage, die Nachbarn werden ja möglicherweise, ich meine, du hast gesagt, die leben mehr abgeschieden und ein bisschen so für sich. Und sind insofern auch nicht vielleicht so im Fokus der Nachbarn, aber dann doch die Frage, hat jemand mitbekommen, dass dort diese junge Frau mit eingezogen ist, dass sie dort mit ins Haus gegangen ist? Ich sag mal, bei einem Besuch, du stehst ja auch nicht am Fenster und guckst, wann der Besuch deiner Nachbarn wieder verschwindet, dass man vielleicht nicht mitbekommt, dass ein Besucher wieder geht oder eine Besucherin, kann ich nachvollziehen, aber wie ist es hier? Und daran anknüpfend die Frage, sind die vielleicht mit ihr auch mal rausgegangen? Haben die vielleicht auch mal einen Spaziergang gemeinsam gemacht in die Stadt sozusagen als Ausgleich oder so?
In dem Fall weiß ich das nicht, in anderen Fällen ist das so gewesen. Da haben die Nachbarn auch häufig weggeguckt, da machen sich dann manche Nachbarn auch tatsächlich Vorwürfe, andere rechtfertigen das dann damit, dass man ja eh keinen Kontakt gehabt hätte. Das ist so ein bisschen die Fragestellung, die wir gestern bei unserem Live-Fall hatten. Wir haben gestern im Open-Air-Kino über Fritz Hamann gesprochen, der ja grauenhafte Morde in seinem Zimmer, in so einem 7-Quadratmeter-Zimmer in einem Mehrparteienhaus begangen hat, wo dann auch die Frage war, wie zum Geier konnte das keiner mitbekommen? Und ich glaube, dass eine Sache, die man nicht unterschätzen darf, auch die Ignoranz der Menschen ist. Einmal dieses nicht Grenzen überschreiten wollen, aber auch einfach gar nicht wissen wollen, was hinter der anderen Tür so passiert, ne? Das macht eben solche Dinge auch möglich.
Ja, ja, also mit Sicherheit.
Diese Anweisungen, diese Regelsätze für sie, die sind teilweise auch einfach sehr, ja, plump formuliert. Das wurde dann auch in diversen Medien gezeigt. Da zeigt man auch, wie Wilfried gestrickt ist. Da steht zum Beispiel dann sowas wie nicht dazwischenreden und keine große Klappe haben. Das ist halt so eine Regel, die Kathi zu befolgen hat.
Ist halt auch krass, ja. Das ist so ein bisschen wie so, wie soll ich das bezeichnen? So eine Art Erziehungsleitsatz früherer Natur von Eltern an ihre Kinder.
Ja, keine große, so, keine große Tisch, Klappe haben.
Gerade, weißt du, so, also,
Das kann ja auch alles heißen. Das kann ja auch heißen, rede gar nicht. So jede Form von Kommunikation deinerseits ist große Klappe, sowas. Also was
ja,
ist
ja, genau. Das? Ne? Was das bedeutet ist, du das? Du kannst so? Es komplett so, also letztendlich für dich interpretieren, wie du gerade möchtest.
Exakt, genau. Das ist auch das Perfide, dass deren Regeln immer so einen für sie oder zu ihnen geneigten Interpretationsspielraum zulassen und natürlich dann auch einfach willkürlich ausgelegt werden. Ne? Also quasi die Gewalt nicht unbedingt an das Verletzen von Regeln gekoppelt ist, sondern einfach daran, wie die gerade Bock haben.
Ja, genau.
Das Ganze zieht sich auch einige Zeit, bis irgendwie es wieder so ein Abend ist, wo Wilfried körperliche Gewalt androht und Kathi es einfach nicht mehr erträgt und durch das Badezimmerfenster flieht. Sie klingelt bei Nachbarn, bittet da um Hilfe, ruft ihren Bruder an und der holt sie ab. Und Wilfried und Angelika beschimpfen sie und ihren Bruder dann massiv, als der sie abholt und ihre Sachen holt. Aber die ist einfach froh, raus zu sein. Angelika drangsaliert die Familie von ihr dann so sehr, mit Drohungen und der Androhung, das nicht den Behörden zu melden, dass im Frühling 2009 sogar eine einstweilige Verfügung gegen Angelika erwirkt wird, dass die einfach die in Ruhe lassen soll und Strafanzeige erstattet wird wegen dieser Vorgänge, wegen dieser Misshandlungen. Die wird allerdings relativ schnell zu den Akten gelegt. Kathi ist, glaube ich, eher froh, raus zu sein und nicht aussagen zu müssen.
Das heißt also, woran scheitert es jetzt an dieser Stelle? Ich meine, da ist jemand, der verurteilt war, seine Ex-Frau misshandelt zu haben. Er saß 3 Jahre deswegen im Gefängnis. Da muss man doch, wenn es sowas wieder passiert, doch sofort reagieren.
Es scheitert daran, dass dann einfach das Opfer nicht mehr mit all dem konfrontiert werden wollte, einfach seine Ruhe haben wollte, ja. Was wahrscheinlich auch häufig vorkommt und irgendwo natürlich im Kern auch nachvollziehbar ist.
Ja, ne? Ja.
Und dann einfach die Strafverfolgung von so einem Menschen dann leider in dem Moment nicht möglich ist. Ne?
Mhm.
Mitten in der Nacht im Jahre 2010 klingelt es bei Anja W. Das ist nicht die erste Frau Anja, über die wir schon gesprochen haben, ist eine andere Anja. Auch sie hat Wilfried über eine Kontaktanzeige kennengelernt. Sie hat ihn allerdings noch nie gesehen. Die beiden schreiben so seit ungefähr 4 Wochen. Haben so im Internet in so Chatrooms miteinander geflirtet und so. Wilfried hat seinen Besuch nicht angemeldet, er besucht sie einfach spontan und fällt quasi mit der Tür ins Haus. So das erste Treffen findet halt nach seiner Planung, nach seinen Terms statt. Na, sie hat da kein Mitspracherecht, wie das erste Treffen aussieht. Er steht einfach mitten in der Nacht vor der Tür. Ist natürlich auch blöd, dass sie ihm die Adresse gegeben hat. Und sie ist da so ein bisschen überfallen. Er fällt auch direkt mit der Tür ins Haus und hat Ringe dabei. Er sagt ihr, das ist auch der Gipfel der Romantik, er hätte jetzt hier diverse Ringe, die sind von diversen Ex-Freundinnen und sie soll doch mal gucken, ob einer davon ihr passt. Also das ist halt auch an Plumpheit im Prinzip kaum zu überbieten.
Ja, plump und es wirkt halt auch ziemlich armselig, ehrlich gesagt. Also auch wirklich nicht nur armselig, sondern vielleicht sogar auch ein bisschen arm. Ja,
ja,
im Sinne von, ich habe nicht mehr, aber du kannst die hier, guck mal, die sind gut, die sind wertig.
Aber auch austauschbar. Ne?
Ja, ja.
Also so vollkommen austauschbar, so, du bist halt auch nichts Besonderes. Das hier war schon mal an dem Finger einer besonderen Person, in Anführungsstrichen. Ne?
Ja, und nicht die eigene Mutter oder so, dass man sagen könnte, es ist ein wertvolles Erbstück für mich, das hat für mich einen emotionalen Wert oder so.
Genau. Sie reagiert auf diesen nächtlichen Besuch ja nicht so, wie er das sich vorgestellt hat. Sie ist eher verwirrt und perplex, findet das Ganze nicht so geil und möchte erstmal in Ruhe gelassen werden und bricht den Kontakt dann ab, weil er auch dann einfach verständnislos reagiert und total pumpig wird und das einfach nicht die Reaktion ist, die sie sich gewünscht hat. Ne? Also man, das ist natürlich auch generell kein Verhalten, was man sich irgendwie wünscht. Ne? Da einfach unangekündigt bei einer Person vor der Tür stehen, die man noch nie gesehen hat. Und nachts.
Woher genau kennt
aus dem Internet.
Also das heißt, das ist wieder so eine Internetbekanntschaft und irgendwie hat er die Adresse klar
gemacht. Sie hat die wohl gegeben, keine Ahnung.
Und dann ist er einfach dorthin.
Ja. Also auch so total übergriffig, ne, und auch vollkommen unangemessenes Verhalten, zeigt aber natürlich auch, wie er gestrickt ist. Ne? Also,
genau.
Dass er dann denkt, dass die Frau ihm dann direkt zu Füßen fällt, wenn er da nachts mit irgendwelchen speckigen Scheißringen vor der Tür steht und irgendwie sagt, ja hier, lass mal hier, das ist hier von meiner Ex, guck mal, ob das passt. So.
Also, ja, plumper geht's gar nicht.
Null. Dieser Kontaktabbruch, der hat allerdings Folgen für Anja, denn auch sie wird jetzt von Wilfrieds Schwester, in Anführungsstrichen Angelika, mit Anrufen und Kontaktaufnahmen und Nachrichten tyrannisiert, warum sie ihren Bruder abgelehnt hat und was sie doch für eine Scheißperson ist und was das soll und so. Sie hat sein Herz gebrochen. Also absoluter Terror. Im Nachhinein hat sie dann sich mal irgendwie zu Wort gemeldet in irgendeiner Doku, weil sie dann natürlich später auf diesen Fall Höxter gestoßen ist und hat dann gesagt, ey, dieses Bauchgefühl in dieser Nacht, dass ich das komisch fand und gesagt habe, hier ziehe ich den Strich, das hat vielleicht mein Leben gerettet. Ne? Weil sonst,
ja, das denke ich auch.
Ja.
Ja, also krass finde ich auch wieder diese Rollenverteilung, dass Angelika dann direkt einspringt und auch direkt bereit ist, den Telefonterror zu machen und halt, dass sie direkt als Team so gut funktionieren.
Ja.
So aus ihrer Perspektive.
Angelika hat das später dann vor Gericht immer so begründet, auch dieses Zuführen von Frauen an Wilfried, da war sie ja aktiv dran beteiligt, auch als Schwester, so als Wing-Woman quasi, ne? Mhm. Und das strahlt ja dann auch so ein bisschen vielleicht auch so was Harmloses aus, ach, der wohnt mit seiner Schwester zusammen, guck mal, wie nett und so, ne? Dem ist dann Familie gelegen, wie schön, ne? Und auch dieses aktiv beteiligt sein an den Züchtigungen, an der Folter, hat sie dann später gerechtfertigt, indem sie gesagt hat, ja, ich habe ihm halt Opfer verschafft, damit er mich in Ruhe lässt, weil er hat sie ja auch immer wieder misshandelt. Aber das ist so ein bisschen offenkundig, oder darüber diskutieren wir später, nicht die 100%ige Wahrheit. aber sie hat halt in so ein Rollenbild gepasst. Ne? Sie war so eine Frau, die der man ihre hohe Intelligenz und ihre Hochbegabung gar nicht angemerkt hat. Sie wirkte sehr viel simpler. Sie ist auch ja jetzt nicht unbedingt eine ansehnliche Person. Und so hat man sie dann, glaube ich, automatisch in so eine Opfer- und eher, ja, wie soll ich sagen, Mitläuferrolle gepackt. Und sich, ja, klischeetechnisch einfach leiten lassen und gar nicht genau hingeguckt, ist sie vielleicht deutlich intelligenter als er? Ist sie vielleicht manipulativer? Ist sie in der Lage, da vielleicht irgendwie in so einer Dynamik doch die Chefrolle einzunehmen? Also man hat sie sehr unterschätzt, glaube ich.
Ja, also zum einen erinnert das ja sehr stark an diese Drückerkolonne, die wir hatten, wo es verschiedene Hierarchiestufen gab und du quasi mit dem Aufstieg auch mitgespielt hast, um sozusagen einer größeren Bestrafung zu entgehen und gleichzeitig vielleicht auch Gefallen daran hattest. Und auf der anderen Seite finde ich, wir haben ja bei ihr schon gelernt, dass sie eine Rollenspielerin war und durchaus auch geübt darin war, halt eine andere Rolle einzunehmen, nämlich die der Schwester, um gewisse Ziele zu erreichen. Und jetzt ist es natürlich auch vielleicht sehr gekonnt an der Stelle gewesen, zu sagen, okay, Moment mal, ich war hier das Opfer und wollte nur Schlimmerem entgehen.
Und ich glaube, sie war es auch gewöhnt, ihr Leben lang schon auf dem elterlichen Hof so unscheinbarer zu wirken, als sie eigentlich ist, also ihre Begabung und ihren Intellekt eher zurückzunehmen und sich in so eine simple Rolle zu stellen, so kleine Brötchen zu backen, um halt anders wahrgenommen zu werden, als sie eigentlich ist, ne?
Ja, maybe. Also das sind jetzt auch Vermutungen nur, weil ich es jetzt einfach auch nicht weiß, aber es, sagen wir mal, kristallisiert sich ja hier so ein Bild von ihr heraus. Und wie bei so einem Bildhauer, der quasi mit einem Stein anfängt, ja, oder so ein Holzschnitzer, wo erstmal nur ein Stamm ist und am Ende gerät, erkennt man so ein Profil, ja, um es mal bildlich darzustellen, so gehen wir ja auch schrittweise vor an der Stelle.
Ja, genau. 2011 kommt es dann zum Umzug in dieses spätere Horrorhaus von Höxter in Bosseborn. Da leben so 500 Leute. Das Haus ist in einem super schlechten Zustand, ehemaliger Hof. Und aufgrund dieses super schlechten Zustandes ist die Miete extrem gering. Das kommt beiden sehr entgegen, denn beide sind Arbeitslosengeldempfänger. Also da ist auch finanziell nicht viel zu holen. Ich glaube, das Haus ist denen dann sogar auch zum Mietkauf angeboten worden, weil der Besitzer das auch einfach loswerden wollte. Das ist halt eine echte Schrottimmobilie, mittlerweile auch abgerissen, soweit ich weiß.
Ja.
Im Haus ist es kalt und zugig, also man spart sich da auch das Heizen, weil sowieso die Wärme nach außen verzieht. Und da sind diverse bautechnische Mängel, die eigentlich angegangen werden müssten. Das ist einfach ein ungemütliches, feuchtes, zugiges, mülliges Haus.
Oh, schlimm, die Kulisse allein. Schon wenn ich jetzt mir vorstelle, was das für die Opfer hieß.
Und dann auch eher von denen auch nicht gut instand gehalten, also auch eher verwahrlost noch zusätzlich durch deren darin Leben.
Ja.
Es ist so feucht, dass sich die Tapeten von den Wänden lösen, dass es da auch schimmelt, dass es auch nur kaltes Wasser gibt. Und ja, es ist glaube ich insgesamt wirklich keine coole Atmosphäre. Im oberen Stockwerk ist das Eheschlafzimmer in Anführungsstrichen. Daneben ist ein Katzenzimmer, was wahrscheinlich auch nicht häufig geputzt wurde und dann eher gestunken hat. So Katzenurin, so ammoniakhaltig, ist ja auch nicht so ein geiler Geruch. Ne?
Stinkt ganz übel.
Ja, und daneben dann das einzig beheizte Zimmer im Haus, der Wohnraum, also das Wohnzimmer, in dem man sich dann ab und zu befindet. Ja, wie gesagt, Angelika empfängt Sozialleistungen. Wilfried übernimmt dann so einen kleinen Kiosk in Brakel, das ist so ein Kaff da um die Ecke. Aber das läuft auch nicht so gut. Wilfried hat aus früheren Zeiten noch zwei uneheliche Kinder, für die er bezahlen muss. Da bleibt dann nicht viel hängen. Und so lassen die beiden sich dann 2013 scheiden. Allerdings nur aus finanziellen Gründen. Also damit sie dann nicht für irgendwas gerade stehen muss, wenn es irgendwelche, weiß nicht, Pfändungen oder Schulden oder was weiß ich was gibt.
Okay. Ja. Was ja interessant ist, weil sie ja doch eigentlich Sozialhilfeempfängerin ist. Was ist denn mit dem Hof von ihr?
Der wurde verkauft, der war aber auch nicht viel wert. Sie hatte dann auch noch Geschwister, wo was abgetreten werden muss. Also da ist jetzt nicht viel bei reingekommen.
Okay, das heißt also, sie hatte hauptsächlich die Sozialhilfe, die sie bekommen hat.
Genau.
Und so vom Hof ist nicht viel übergeblieben.
Genau. Diese Scheidung ist allerdings nur pro forma und aus wirtschaftlichen Gründen. Die beiden wohnen weiterhin gemeinsam da in Bosseborn auf dem Hof. Die Nachbarn sagen, wie auch in anderen Wohnorten, sie haben von beiden nicht viel mitbekommen. Es gab einmal Streit, da hat Wilfried irgendwie den Nachbarn im Streit direkt körperlich angegangen und irgendwie an die Hauswand gedrückt und seitdem geht man sich aus dem Weg, weil man halt mitbekommen hat, okay, die sind komisch und der hat eine kurze Zündschnur, also da will man einfach nichts mit zu tun haben. Der ist halt auch körperlich relativ kräftig, ne? Ja. So, da hat man halt keinen Bock drauf. Hin und wieder, sagen sie allerdings später aus, hat man neben Wilfried und seiner Schwester noch andere Personen im Haus gesehen, auch Frauen, die häufig dann auffällig ausgezehrt und auffällig geschwächt ausgesehen haben. Aber da hat man auch nie dann irgendwie sich mal berufen gefühlt, vielleicht mal die Behörden zu informieren.
Ja.
Ja, das ist jetzt, glaube ich, ein guter Punkt, um die Folge zu beschließen. Folge 1, also so ein bisschen so, wer sind die beiden und wie ist es dann zum Umzug nach Höxter gekommen? Was sind so die Lebensverhältnisse? Und dann in Folge 2 einfach einen Blick zu werfen auf dann eben das, was in Höxter dann geschehen ist. Also wir haben jetzt die beiden doch relativ intensiv kennengelernt und können uns, glaube ich, so ein bisschen so ein Charakterbild vor Augen führen und wissen, mit was für Menschen wir es zu tun haben. Und haben auch schon so den grundsätzlichen Modus operandi kennengelernt. Also dieses Anlocken von einsamen Seelen, das Versprechen von ja einer Partnerschaft und von Solidität im Leben, was dann allerdings schnell von einer sehr, sehr traurigen Realität einfach eingeholt wird. Ne? Und einfach Lebensumstände, die einfach ja einfach nicht schön sind. Ne? Wer möchte so leben, wie die es tun? Ne?
Ja, so ist es. Mal wieder eine seltsame Lebenssituation, die für uns nicht wirklich nachvollziehbar ist. Und hier treffen Menschen aufeinander mit relativ komischen Interessen. Aber offensichtlich matcht es hier. Ganz, ganz schlimm. Man kann sich, finde ich, richtig gut in diese Situation hineinversetzen und sich vorstellen, wie das wohl gewesen sein muss. Ja, also von daher bin ich sehr gespannt, wie es im Teil 2 weitergeht. Und würde an dieser Stelle sagen, vielen Dank für die sehr gute Präsentation, Fabian. Und danke euch fürs Zuhören.
Ja, ich entschuldige mich auch ein bisschen, dass es jetzt einfach nur so eine Hinleitungsfolge geworden ist, die einfach nur den Spannungsaufbau dient und dem Hinführen zu den Straftaten. Aber gerade das Thema ist hier so vielschichtig und wie gesagt, diese Menschen an sich geben auch so viel her, dass wir uns diese Zeit einfach nehmen mussten. Ansonsten schließe ich mich Daniel an und bedanke mich fürs Zuhören und ja, freue mich dann, wenn ihr den zweiten Teil dann auch hört.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.